Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum letzten Spieler-Spielerinnen-Porträt hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch den ganzen Dezember durch Spieler und Spielerinnen vorgestellt, die deren Karriere ja maßgeblich fürs Tennis war, beziehungsweise die Tennislandschaft dann auch belebt, beziehungsweise beeinflusst haben. Andrew Agassi zum Beispiel oder Lina oder auch Michael Stich. Heute ist die letzte Spielerin dran und das ist eine Spielerin, die eventuell im nächsten Jahr dann wiederkommen wird. Es geht um Kim Clijsters, die eine fantastische Juniorin war, die früh große Erfolge gefeiert hat, die dann zurückgetreten ist, Mutter geworden ist, dann wieder zurückgekommen ist, dann Grand-Slam-Titel geholt hat, dann wieder zurückgetreten ist und jetzt anscheinend wieder das Comeback vorbereitet. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Chip in Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben bei fast allen Sendungen es so gemacht, welche Aktion bzw. welcher Eindruck ist der letzte und der eindrücklichste von dir, von Kim Clijsters?
Wahrscheinlich damals, als sie dann die US Open zum zweiten Mal gewonnen hat, nach ihrem ersten Comeback. Und dann ihre Tochter, wie alt auch die immer damals war, ich würde sagen ungefähr 2 Jahre alt, mit auf den Court kam und dann eben auch bei der Siegerehrung herumgerannt ist. Und ich glaube eben auch mit ihr zusammen Fotos gemacht hat. Das ist so ein bisschen das Kim Clijsters Bild, wahrscheinlich was sie auch will, dass wir von ihr haben, an das wir uns erinnern. Es ist aber vor allem auch das, an das ich mich persönlich am meisten erinnere.
Mein Bild ist das, wo sie quasi nur eine Nebenrolle gespielt hat. Das Halbfinale bei den US Open, wo sie gegen Serena Williams gespielt hat und Serena Williams damals disqualifiziert worden war und Kim Clijsters dadurch ins Finale eingezogen ist. Sie hat dann eine Nebenrolle gespielt damals in diesem Match und das ist eine der Szenen, die mir am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben sind. Ist ein bisschen unfair, oder?
Liegt ja aber auch nur einen Tag auseinander. Also ja. Passt eigentlich ganz gut. Es war das Halbfinale im selben Jahr, wo sie dann eben weitergekommen ist. Damals hat man erst im Augenblick selber gedacht, seine Disqualifikation für Serena gewesen. Aber es war dann ja eben eine Punktstrafe, die dann dazu führte, dass sie das Match verloren hat. Und dann kam Clijsters eben am nächsten Tag wieder. Und ich glaube, die Bilder, von denen ich erzählt habe, haben durchaus dazu beigetragen, dass die Bilder vom Vortag auch etwas überdeckt wurden und dass sie eben vielleicht nicht nur als die Nebendarstellerin in dieser großen Kontroverse dastand.
Kim Clijsters, 2009 war das mit den US Open, als sie Serena Williams dort im Halbfinale besiegt hat. Kim Clijsters war eine fantastische Juniorin und vor allen Dingen hat sie ja auch so ein bisschen die Gene in die Wiege gelegt bekommen. Sie hat einen sehr, sehr berühmten Vater, das ist nämlich Leo Clijsters, der 1986 dann auch mit Belgien bei der Fußballweltmeisterschaft war. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Du hast ihn nie live gesehen.
Nein. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich erinnere mich natürlich immer, dass es als Geschichte so ein bisschen auch durch ihre Karriere getragen wurde und er ist ja dann auch recht früh gestorben und das hat dann auch nochmal so ein bisschen das zweite Comeback mitbelebt, aber an ihn als Sportler kann ich mich nicht erinnern. Und ihre Mutter war auch, glaube ich, eine recht erfolgreiche Sportlerin, wenn auch, ich meine, entweder im Turn- oder rhythmischen Sportgymnastik hat sie nie auf die
Rhythmische Sportgymnastik, belgische Meisterin, ja.
Ja, hat es nie auf die internationale Bühne geschafft, aber hat es eben hin zu auch einer erfolgreichen sportlichen Karriere geschafft und man hatte die Kombination dann sehr in der Tochter gesehen.
Kim Clijsters war eine, ich habe es eben gesagt, eine sehr erfolgreiche Juniorin. Sie hat 1998 das Wimbledon-Finale als Juniorin erreicht und gewann im Doppel French Open neben Jelena Dokic und mit Eva Dürberg die US Open. Man hat schon sehr, sehr, sehr früh merken können, dass da ein ganz großes Talent daran wächst. Sie ist Jahrgang 83, sie ist also jetzt 36 Jahre alt, wo wir darüber sprechen, aber sie hat mit 16 Jahren schon, oder 15 Jahren schon sehr große Fortschritte gemacht und da hat man schon gedacht, da wächst eine ganz große heran.
Ja, sie war auch ein bekannter Name, natürlich genau wie Justine Henin. Die beiden sind ja auch zusammen aufgewachsen. Wir hatten in dieser Reihe schon mal über Justine Henin gesprochen und werden sicherlich auch nochmal paar Mal Referenz auf Anna nehmen und wer so ein bisschen dann die komplette Geschichte haben will, der hört sich auch nochmal die Anna-Folge an, weil eben beide in den ersten Jahren sehr zusammenhangen. Und das fing an in den Juniorinnenwettbewerben, wo beide wo beide eben als junge Spielerin durchgekommen sind und dann sehr schnell auch auf der Tour Erfolg hatten und dann ja auch häufig aufeinander getroffen sind. Wir werden darüber sicherlich gleich noch sprechen.
Sie hatte ihren ersten Auftritt bei dem Belgian Open 1999. Da ist sie damals in die Qualifikation gekommen, ist in der dritten Quali-Runde ausgeschieden und ist dann als Lucky Loserin dann noch weitergekommen und hat das dort damals das Viertelfinale erreicht. Und dort 1999 hat sie dann schon den ersten wirklich großen Erfolg gehabt. Und das komischerweise auf Rasen, weil hinter ihr hieß es immer, sie ist die ganz große Hartplatzkönigin. Aber ihren ersten großen Erfolg und das mit 16 Jahren im Juni 1999, den hatte sie auf Rasen, wo sie damals nur ganz knapp Steffi Graf in deren letzten Grand-Slam-Turnier unterlag.
Ja, generell dieses Jahr 99 erstaunlich. Sie fing es auf 420 an, hat es auf 50 beendet. Du hast das Turnier in Antwerpen angesprochen. Sie hat am Anfang des Jahres einen Challenger gespielt, wo sie im Finale auf Justine Henin in Reims getroffen ist, einem 25.000er. Turnier hatte dort in der Qualifikation Anastasia Myskina besiegt, die ihr dann später auch noch begegnen sollte und dann aber eben wirklich dieses Wimbledon-Turnier, wo sie eben aus der Quali herauskam, drei Runden gewonnen hat, dann im vierten Match auf Graf traf und Graf, das hatte sie vorher auch mal klar gemacht, das war ihr großes Idol und hier auf einmal stand sie als, ja, sie müsste damals noch 16 gewesen sein, als 16-Jährige auf dem Center Court gegen Steffi Graf. Wir hatten ja in diesem Jahr eine 15-Jährige, die für sehr viel Aufsehen in Wimbledon gesorgt hat. Hier war es eine 16-Jährige.
Ja, Achtelfinale hatte sie erreicht. Steffi Graf behielt damals die Oberhand, hatte dann hinterher gegen Lindsay Davenport verloren und das war dann ihr letztes Karrierematch. Also Kim Clijsters hatte es gerade noch geschafft, einmal gegen Steffi Graf zu spielen, einmal gegen die große Steffi Graf zu spielen, gegen ihr großes Vorbild. Aber du hast es gesagt, das Jahr 1999 war insgesamt sehr speziell für sie. Sie hat danach relativ viel dann auch noch weiter Challenger gespielt, um ihre Weltranglistenposition noch weiter zu verbessern, hat dann die US Open gespielt. Dort hat sie gegen Serena Williams ganz knapp nur verloren. Sie hatte damals schon das Hauptfeld erreicht, dadurch, dass sie unter die Top 100 gekommen war, Anka Bahner und Adriana Gersi besiegt und dann ging Serena Williams in der dritten Runde ausgeschieden und dann hat sie in Luxemburg ihren ersten großen Turniertitel geholt und das war damals als Qualifikantin eine ganz, ganz große Nummer. Sie hat damals Anke Huber in der zweiten Runde besiegt, sie hat Sabine Appelsmanns im Halbfinale besiegt und im Finale Dominique Monami, die damals an zwei gesetzt war und Landsfrau war von Kim Clijsters. Und das war schon so der erste große Erfolg. Du hast es gesagt, sie hat das Jahresende hat sie auf Platz 50 schon verbracht. Das ist eine erstaunliche Entwicklung schon mit 16 Jahren.
Sieht man natürlich selten, ist aber häufiger ein Vorbote für Spieler oder Spielerinnen, die es dann auch weit nach oben schaffen. Und was wir bei ihr jetzt bei der Karrierebesprechung merken werden, sie ist eine, die früh sehr, sehr viel gespielt hat, sehr viele Erfolge hatte, dann aber auch früh das erste Mal zurückgetreten ist. Das kennen wir natürlich aus den früheren Tennisjahren, dass Spieler, Spielerinnen sehr schnell nach oben geschossen sind, dann aber auch recht schnell wieder weg waren und sie war dahingehend natürlich auch ein Übergang zu anderen Spielerinnen, dass sie nachher nochmal wiedergekommen ist. Aber in ihrer ersten kurzen Karriere, da hat sie eben wirklich diesen erstaunlichen Raketenstart hingelegt. Und die US Open eben da, wo sie gegen Serena Williams verloren hat, Serena Williams übrigens nachher ihren ersten Grand Slam gewonnen hat, so lange liegt das zurück. Und dann eben das Turnier in Luxemburg, dem sie ja später auch immer wieder verbunden geblieben ist und wo sie eins der Zugpferde war, wo sie dann eben einige Spielerinnen besiegt hat, die ja entweder nachher noch begegnet sind oder aber Spielerinnen, die vorher so ein bisschen auch den Weg für sie geebnet haben. Denn das war ja so ein bisschen die Blüte des belgischen Tennis. Nicht nur Anna und Clijsters, sondern eben Monami, die damals auch eine sehr gute Spielerin war und die so ein bisschen der erste große, neben Appelmanns, der große Aufbruch war, eben für das belgische Damentennis. Und das hielt dann ja schon ein gutes Jahrzehnt.
Ja, insgesamt das belgische Tennis muss sich nicht verstecken hinter anderen Nationen. Da hat sie in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge gegeben, auch bei den Herren, auch wenn das im Kleineren gelaufen ist. Erst Xavier Malisse, dann später dann David Goffin. Aber die Damen, die haben schon die Schlagzeilen bestimmt. Das Jahr 2000 ging auch super los für Kim Clijsters. Sie hat erst Hobart gewonnen, damals im Finale gegen Chandler Rubin. Und dann hat sie bei den Australian Open gegen Landsfrau Dominique Monami gleich in der ersten Runde verloren. Und das Jahr 2000, das sieht man dann halt auch so häufig, das war ja das Sophomore-Jahr, wo sie sich akklimatisieren musste auf der Tour, wo sie dann auch nicht unbedingt die Ergebnisse hatte, die jetzt weiter sie raketenartig nach oben befördern. Aber insgesamt waren es dann noch eher schwierige Monate auch für sie. US Open in der zweiten Runde, Wimbledon in der zweiten Runde, wo sie dann allerdings auch gegen gute Frauen dann ausgeschieden ist in der ersten Runde bei den French Open. Die Ergebnisse waren nicht so da, bis halt erst im Oktober Filderstadt dann das Finale kam.
Ja, generell auch in der Serie, wo wir jetzt eben über die Spieler und Spielerinnen gesprochen haben, ich glaube, wir sehen häufiger einen schnellen Sprung in die Top 100 und dann im zweiten Jahr eben ein kurzes Durchatmen, aber dann häufig doch nochmal einen Sprung etwas höher. Und was wir hier bei ihr sehen, ist erst die Top 50 rein und dann beendet sie das Jahr 2000 unter den Top 20. Das liegt daran, dass sie eben erst konsolidiert auf okayem Niveau, sich aber im Endeffekt nur in den Top 50 hält bis in den Herbst hinein und dann eben wirklich diese beiden großen Turniere hintereinander spielt. Filderstadt das Finale erreicht und dann in Leipzig, das Turnier gab es ja damals noch, gewinnt. Und da besiegt sie wirklich einen großen Namen nach dem anderen. Allein wenn man nach Leipzig guckt, Aisugiyama, die ja später mit ihr dann einige Grand Slams im Doppel gewinnen sollte, Arantxa Sanchez Vicario, Jelena Dokic, Anna Kournikova und Elena Lichosteva. Alle Spielerinnen, die entweder in den Top 10 gekommen sind oder nah an den Top 10 dran waren, und die besiegt sie dort alle hintereinander. Und damit sichert sie sich eben den Sprung in die Top 20 hinein. Und das haben wir jetzt eben wirklich einige Male gesehen. Zum Beispiel, wir haben ja vor ein paar Wochen über Nali gesprochen, die auch einen recht schnellen Durchbruch nach oben geschafft hat und sich dann eben stufenweise nach oben gearbeitet hat. 50, 20, 10, 5 und es dann eben ganz nach oben geschafft hat. Und das ist ja eben auch etwas, was wir dann bei Kleister sehen.
2001 besprechen wir gleich, aber der Wikipedia-Eintrag hatte eine so schöne Bemerkung noch zum Jahr 2001. Dort wurde, ich zitiere, Kleisters zusammen mit Barbara Schett, Miriam Schnitzer und anderen mit dem TC Blau-Weiß Bocholt auch deutsche Mannschaftsmeisterin. Kim Kleisters ist noch heute Mitglied dieses Vereins. Wie schön.
Ja, das hatte ich nicht gesehen oder überlesen, aber ja, das ist ja ein Verein, für den wirklich durchaus einige bekannte Spielerin dann über die nächsten Jahrzehnte auch gespielt haben.
Ja, Australian Open 2001 hat sie das Achtelfinale verloren gegen Lindsay Davenport. Dann hat sie in Indian Wells das Finale erreicht, hat dort gegen Serena Williams verloren. Was wir sagen können insgesamt ist, dass Serena Williams schon so ein bisschen ihre Nemesis war. Zwei Siege hat sie am Ende gegen Serena Williams gefeiert. Einmal bei den WTA Tour Championships 2002 und dann dieses sagenumwobene Spiel, worüber ich ganz zu Anfang gesprochen habe, bei den US Open 2009. Serena Williams war keine gute Gegnerin für Kim Kleisters.
Na, ich glaube, wir können auch bei ihr festhalten, sie war nicht die überaus dominante Spielerin, die eben wirklich alles weggebügelt hat. Sie hat Spielerinnen gehabt, mit denen sie sich schwer getan hat, die dann eben auch verhindert haben, dass sie zum Beispiel eine Karriere hingelegt hat wie Justine, ne? Und der hat sie sich ja eben erfolglos zwischendrin abgearbeitet und sie hat gute Bilanzen gegen viele der Top-Spielerinnen aus der Zeit, eine leicht positive Bilanz gegen Hingis, gegen Azarenka, Sharapova, Venus Williams, das sind, oder Amelie Morismot, das sind ja alles Spielerinnen, die dann auch diesen ganzen Zeitraum ausmachen, aber es gab dann eben auch diejenigen, an denen sie sich zwischendrin zumindest die Zähne ausgebissen hat, und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied zwischen ihr und den allergrößten, die wir in der Zeit gesehen haben.
Das Duell gegen Justine Henin ging anfangs häufiger für Justine Henin aus, nur nicht bei den French Open. Bei den French Open konnte Kim Kleisters das erste richtig, richtig große Duell gegen Henin gewinnen 2001 und konnte damals das Finale erreichen, wo sie in einem, ja, absoluten Klassiker, was anderes kann man so gar nicht nennen, gegen Jennifer Capriati mit 6:1, 4:6 und 10:12 unterlag. Ich kann mich noch relativ gut an das Match damals erinnern. Und Jennifer Capriati, die ja selber ihre Schwierigkeiten hatte, dann schon vorher auf der Tour, die auch sehr, sehr früh auf die Tour gekommen war, hatte damals ja in Anführungsstrichen so ein bisschen sogar das Spätwerk hingelegt.
Ja, sie hatte im selben Jahr die Australian Open gewonnen, ja. Dann eben hier hingegangen und hat die French Open gewonnen. Und das war natürlich durchaus überraschend, weil eben ihre Karriere ja nun wirklich eine war, die ein paar Kurven genommen hat, bis sie dort angekommen ist, wo Capriati dann in diesem Moment war. Aber Capriati war schon eine sehr gute Spielerin. Und ich glaube, in dem Turnier konnte man auch schon ein bisschen sehen, wer Kleisters in den ersten Jahren ihrer Karriere sein würde. Eben diese hyperathletische Spielerin, von der ja in Erinnerung immer bleibt, wie sie diese Spagate hinten an der Grundlinie gemacht hat, wo sie so unglaublich viele Bälle zurückbekommen hat, häufig auch mit so Squash-Bällen. Und sie war eine, die ja von ihrer Athletik gelebt hat, die aber vielleicht noch nicht so viel Druck auf den Ball gemacht hat, wie sie es dann im zweiten Teil ihrer Karriere machte. Und sie hat sehr davon gelebt, dass sie sich auf ihren Körper verlassen konnte, so sie denn nicht verletzt war, aber auf ihren Körper in den Matches verlassen konnte. Und da in dem Turnier und auch in dem Match, denke ich, sieht man das sehr schön, wer Kleisters am Anfang ihrer Karriere war.
Du hast es gesagt, diese Spagatschritte, diese Ausfallschritte etc., da waren die Turnergene der Mutter wahrscheinlich auch sehr hilfreich.
Ja, sie hat das mal gesagt. Sie hätte die Fußballbeine von ihrem Vater und dann die Balance von ihrer Mutter. Und das zusammen haben wir höchstens noch bei Djokovic so richtig in den nächsten Jahren gesehen, wo das so zusammengekommen ist, wobei es bei ihm ja eben dieser Ski-Hintergrund war.
Ist keine so schlechte Kombination, da können wir uns auf jeden Fall einig sein. French Open, wie gesagt, das Finale erreicht, Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Dort hat sie gegen die damals absolute Rasenspezialistin Lindsay Davenport mit 1-6 und 2-6 verloren. Ist dann auf der Hartplatz-Tour in den USA, ist sie titellos geblieben, ist dann allerdings schon unter den Top 10 gewesen. Nach den French Open war sie in den Top 10 und hatte sich eigentlich etabliert als Topspielerin, damals schon mit 18 Jahren. Auch bei den US Open war im Viertelfinale Schluss. Damals verlor sie gegen Venus Williams. Venus Williams hat das Turnier dann hinterher gewonnen, oder?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich so aus meinem Kopf nicht beantworten kann.
Sehr gut. Während wir dann weitersprechen, gucke ich gleich nochmal nach, wer die US Open 2001 gewonnen hat bei den Damen. Kleisters hat auf jeden Fall dann wieder beim Turnier in Leipzig gewonnen. Damals gegen Elena Dementjeva, Silvia Farina, Elia, Francesca Schiavone und im Finale gegen Magdalena Maleeva, ist dann nach Luxemburg gereist. Dort hat sie gewonnen. Gegen Lisa Raymond hat sie dort gewonnen und bei den WTA Championships ist sie bis ins Halbfinale gekommen, damals noch im K.O.-Modus. Die Top 16 haben damals gespielt und dort hat sie wieder gegen Lindsay Davenport verloren. Wieder so eine ganz, ganz knappe Niederlage.
Ja, die fand ja damals auch in Deutschland statt. Ich glaube, in München war es, wo das Turnier eben in dieser 16er-Kombination stattfand. Gab ja immer wieder Leute, die das auch später gerne gesehen hätten. Aber es macht natürlich Sinn, aus Sicht der Veranstalter und Veranstalterinnen eine Gruppenphase einfach zu haben, um zu garantieren, dass die großen Namen dann eben auch mindestens dreimal im Einsatz sind. Damit lassen sie einfach mehr Tickets verkaufen, als wenn dann am Ende irgendwie die besten Spielerinnen schon in der ersten oder zweiten Runde ausscheiden. Und von daher, hier sah man wieder mal der Herbst die Stärke von Kleisters. Auch der Jahresendwettbewerb wird eine Stärke von Kleisters während ihrer Karriere sein. Und insgesamt können wir festhalten, das werden wir wahrscheinlich am Ende der Sendung auch nochmal unterstreichen, sie ist eine der besten Hardcourt-Spielerinnen der letzten 20 Jahre. Da, glaube ich, gibt es nicht viele Fragen. Wäre ihre Karriere nur auf Sand und Rasen gewesen, wäre es eine sehr ansprechende Karriere gewesen. Aber die Karriere wurde besonders dadurch, dass sie so eine Hardcourt-Spielerin war.
Venus Williams hat die US Open 2001 gewonnen. Ich alter Fuchs.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jahr 2002 verlief dann eher durchwachsen, möchte ich sagen, für Kim Kleisters. Das Problem war, sie hatte Gegnerinnen, an denen sie noch abgeprallt ist. Das, was man im Jahr 2002 auch gesehen hat. Australian Open hat sie gegen Jennifer Capriati verloren. Miami hat sie gegen Monica Seles im Viertelfinale verloren. Hamburg hat sie zwar gewonnen gegen Venus Williams im Finale, aber auch dann Rom hat sie gegen Justine Henin verloren. French Open, dritte Runde gegen Clarissa Fernandez, damals eine riesen Überraschung, die Nummer 87 der Weltrangliste verloren. In Wimbledon gegen Elena Lichovtseva die nächste Überraschung verloren. Das war so ein bisschen, 2002 war so ein Jahr, so ein Übergangsjahr, bis dann wieder zum Spätherbst, wo sie dann wieder die Erfolge hatte, wo sie Filderstadt gewonnen hat, wo sie Luxemburg gewonnen hat, wo sie auch die WTA Championships gewonnen hat. Aber das war auch so wieder so ein Jahr, da ist sie so ein bisschen an so eine Grenze gekommen, da hat sie die nächste Stufe einfach noch nicht erklimmen können.
Genau. Und das lag so ein bisschen eben an diesen Namen, die wir gerade schon ansprachen, über die sie zu Anfang immer wieder gestolpert ist und das ihr durch ihre Karriere auch passiert. Das war auch so ein bisschen der Ruf, den sie hatte, dass sie ja fast immer so ein bisschen die Brautjungfer war, die daneben stand, wenn die anderen den ganz großen Erfolg gehabt haben. Und natürlich ihr Erfolg da im Finale beim Jahresendturnier gegen Serena Williams darf nicht unterschätzt werden. Das war der erste Serena Slam, in dem wir uns damals befanden. Serena hatte die glaube ich, French Open, Australian Open, US Open schon gewonnen, würde dann auch noch die Australian Open gewinnen. Und sie war diejenige, die Serena in der Mitte dieses Laufes schlagen konnte und hat nacheinander damals auch Justine in Venus Williams, Serena Williams geschlagen. Das war zwar enorm bedeutend, aber eben über das Jahr hinweg ist sie zu häufig gegen diese allergrößten Spielerinnen ausgeschieden. Und da können wir auch nochmal festhalten, es war damals eine Phase, wo das Damentennis, naja, so 6 bis 10 richtig gute Spielerinnen hatte. Und heute wird ja häufig so ein bisschen als goldene Ära auch darauf zurückgeschaut. Aber dahinter war nicht immer so richtig viel. Heute ist ein bisschen andersrum. Wir haben eine unglaubliche Tiefe im Damentennis, aber es fehlt vielleicht die ein, zwei, ja, ganz, ganz großen Ausnahmetalente abseits von Serena. Und damals war es eben, die ganzen Ausnahmetalente trafen aufeinander und an denen ist sie häufig ausgeschieden. Aber gegen die anderen war sie eben sehr erfolgreich.
2003 gehörte dann zu den erfolgreichsten Jahren von Kim Clijsters. Sie hat insgesamt, jetzt muss ich nochmal nachzählen, sie hat 3, 5, 7, 9 Turniere in dem Jahr gewonnen, hat 2-mal Finale bei den Grand Slams erreicht und 2-mal das Halbfinale. In Sydney hat sie gewonnen, in Indian Wells hat sie gewonnen, in Rom hat sie gewonnen, in Sertogenbosch, Stanford, Los Angeles, Filderstadt und wieder Luxemburg hat sie gewonnen und dann war sie am Ende auch noch bei den WTA Tour Championships erfolgreich. 2003, auch ohne Grand Slam Sieg, ein unfassbares Jahr für Kim Clijsters, die das Jahr dann auch beendet hat auf der Nummer 1 der Weltrangliste. Was für ein Jahr, also wie gesagt, die Krönung hat ihr gefehlt bei den Grand Slams, aber die anderen Turniere hat sie fast alle gewonnen.
Und erste Spielerin seit Martina Navratilova 84, die mehr als 90 Siege oder die 90 Siege in einer Saison holte. Also das ist unglaublich. Insgesamt 90-12 die Bilanz, also über 100 Matches gespielt. Und sie hat auch noch dazu das Kunststück geschafft, im August zeitlich die Nummer 1 im Einzel und im Doppel zu sein. Denn sie hat in dem Jahr auch noch mit Ai Sugiyama sehr, sehr erfolgreich Doppel gespielt. Danach nicht mehr so viel. Und wenn wir jetzt auch auf das Jahr 2003 gucken, dann können wir wahrscheinlich feststellen, dass das dazu geführt hat, dass sie dann ja in den nächsten 2-3 Jahren enorm mit ihrem Körper zu kämpfen hatte. Einfach weil sie sich wahrscheinlich überspielt hat. Ich bin kein Arzt. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, das und das ist als Fakt passiert, aber sie hat in dem Jahr unglaublich viel gespielt und das ist damals auch schon so wahrgenommen worden, dass sie an die Grenze zumindest hinangeht. Und dabei natürlich eben Erstaunliches geschafft hat mit diesen beiden Nummer 1 und mit diesen 90 Siegen und mit den ganzen Turniersiegen, die du gerade aufgezählt hast, aber es war eine Mammutleistung.
Sie hat 7 Turniere dann auch noch im Doppel gewonnen. Du hast es gesagt, mit Ai Sugiyama zusammen. Sydney, Antwerpen, Scottsdale, French Open, Wimbledon, San Diego und Zürich und war zwischendurch die Nummer 1 im Doppel und im Einzel. 2003 war vielleicht dann ja auch so ein bisschen der Vorgeschmack auf das, was wir dann erlebt haben von ihr, als sie dann zurückgetreten ist das erste Mal. Das war 2007, weil nach diesem Jahr 2003 gab es 1,5 wirklich schwierige Jahre. 2004 hat sie nochmal das Finale bei den Australian Open erreicht. Dort hat sie damals Justine Henin unterlegen oder war sie Justine Henin unterlegen in 3 Sätzen. Und dann gab es eine Zeit, wo sie ja quasi Dauer ausgefallen ist. Sie hat in Paris noch gespielt, auf Teppich damals, Antwerpen, Indian Wells, Berlin, dann im September wieder Hasselt und danach erst wieder in Antwerpen im Februar. Da, 2004, hat sie komplett den Preis bezahlt für das, was sie 2003 geleistet hat. Und das ist ja auch 2003 vielleicht schon so ein Hinblick gewesen. Sie war sehr früh sehr ausgebrannt.
Und sie hat ihren ersten Rücktritt dann auch ziemlich weit vorher schon angekündigt, fast 2 Jahre vorher. Und das Ding bei ihr eben wirklich, A, muss es körperlich sehr an ihr gezerrt haben und sie hatte verschiedenste Verletzungen. Sie war nicht die eine, die, sagen wir, die große Schwäche im Knie oder in der Hüfte hatte, sondern sie hatte alle möglichen Verletzungen. Hier war es, glaube ich, vor allem das Handgelenk, was ihr Probleme gemacht hat. Und B, muss es sie schon mental auch ausgelaugt haben. A, die ganzen Turniere und dass sie dann aber auch so häufig eben gegen Justine Henin verloren hat. 3 Grand-Slam-Finals nacheinander gegen Justine Henin verloren. Das ist schon bitter. Und sie ist ja eben wirklich zeitgleich mit ihr auf die Tour gekommen. Beide wurden als ungefähr gleich stark gesehen. Und dann verliert sie immer wieder gegen Justine Henin. Das war, glaube ich, eben auch die Zeit, wo sie sich dann ja nach mehreren Jahren Beziehung von Leighton Hewitt getrennt hat. Die beiden waren ja auch 4,5, 5 Jahre zusammen. Also da ist so ein bisschen alles in sich zusammengebrochen. Aber sie kam dann auch sehr stark davon zurück. Und das Jahr 2005, das wird sicherlich in Erinnerung bleiben, denn da hat sie nach ihrem Comeback, und das haben wir dann einige Mal in ihrer Karriere gesehen, aber da hat sie nach ihrem Comeback richtig aufgedreht.
2005, also 2004, brauchen wir jetzt nicht mehr groß besprechen, weil da war sie wirklich fast dauerverletzt. Sie kam zu den French Open, jetzt rein von den Grand Slam Turnieren, kam sie wieder zurück. Sie hatte vorher allerdings in Miami schon gewonnen. Und wen sie da besiegt hat, das war auch damals...
Indian Wells und Miami.
Indian Wells und Miami, Entschuldigung. Aber wen sie da alles besiegt hat auf ihrem Weg zu diesen beiden Turniersiegen. Sie hat in Indian Wells hat sie Conchita Martinez, Elena Dementieva und Lindsay Davenport hintereinander besiegt. Dann hat sie weitergemacht in Miami in der zweiten Runde gegen Amy Fraser, Natalie Dechy, Anastasia Mishkina, Elena Dementieva, Amélie Mauresmo und Maria Sharapova. Wow, das ist ein Sunshine-Double, das kann man sich über das Bett hängen.
Ja, wäre da nicht Sandra Klösel in der ersten Runde gewesen, dann hätte sie wahrscheinlich in Miami einen der beeindruckendsten Durchschnitte gehabt von Spielerinnen, gegen die sie gespielt hat. Es waren die Nummern 3, 2, 5, 6, 14 und 27. Und das zeigt, wie beeindruckend es war. Lag natürlich daran, dass sie eben von der Verletzung zurückgekommen ist, dass sie selber weiter hinten in der Weltrangliste war, also nicht davon profitiert hat, dass sie erst später auf gesetzte Spielerin getroffen ist, aber das hat es umso besonderer gemacht und das hat, glaube ich, manifestiert, dass sie eine der besten Hardcore-Spielerinnen ist, die wir schon damals hatten, das war uns damals auch schon bewusst und die wir jetzt eben im Rückblick auch sehen können, denn dieses Sunshine-Double, das haben wirklich nur die wenigsten geschafft und ist für mich immer ein ja, nochmal ein Zeichen, wie gut jemand auf Hardcourt ist. Wenn man sich so durch die Herren und Damen der letzten 20 Jahre guckt, dann sieht man, es sind die wenigsten, die das wirklich geschafft haben.
Kim Clijsters mit dem Sunshine Double 2005. Die ersten beiden Grand Slam Turniere, die sie mitgespielt hat, die waren gar nicht so erfolgreich. French Open, Achtelfinale gegen Lindsay Davenport ausgeschieden. Wimbledon, das Gleiche ist dann nochmal passiert, wieder gegen Lindsay Davenport. Sie hatte damals noch ein bisschen unter der schlechten weltranglichsten Position zu kämpfen. Sie war zwar gesetzt, aber nicht so hoch, als dass sie nicht hätte im Achtelfinale auf die an Nummer 1 gesetzte Lindsay Davenport treffen können. Das war dann allerdings zu den US Open anders. Dort hatte sie dann schon wieder die Top 4 erreicht, weil sie erst San Diego gewonnen hatte, damals im Halbfinale übrigens gegen Annalena Grönefeld, die zu dem Zeitpunkt noch unter den Top 40 war. Dann hat sie Los Angeles gewonnen, damals im Finale gegen Daniela Handtuchhofer, vorher Francesca Schiavone, Nadia Petrova und Dinara Safina besiegt. Und dann hatte sie die Canadian Open dann auch noch gewonnen im Finale gegen Justine Henin mit ihrem quasi klarsten Sieg 7-5, 6-1. Vorher Ivanovic, Anna Ivanovic, Flavia Pinetta, Anastasia Mishkina besiegt. Und dann kam sie zu den US Open und auch dort hatte sie einen sehr, sehr guten Lauf. Und vor allen Dingen das Viertelfinale gegen Venus Williams, das stand so ein bisschen da drüber, weil sie Venus Williams besiegen konnte, Venus Williams bei den US Open besiegen konnte und das vor allen Dingen im dritten Satz sehr souverän.
Ja, und zwar ein super enges Match. Es war eins, wo Venus Williams zwischendrin wirklich nur ganz wenige Punkte davon entfernt war, sie zu besiegen. Und wenn man jetzt draufschaut, und es war auch in dem Moment durchaus so, dass so wahrgenommen wurde, war das der Knackpunkt, um das Turnier zu gewinnen. Zwar hatte sie dann im Halbfinale und Finale noch schwierige Gegnerinnen in Form von Pierce und Sharapova, aber Venus Williams war eben eine, die ihr immer wieder zugesetzt hatte und die damals einfach so eine unglaubliche Explosivität in ihrem Spiel hatte. Und das Problem war für Clijsters häufig, dass sie sich so ein bisschen hat in die Defensive drängen lassen von diesen sehr, ja, sehr beeindruckenden Hardhitterinnen, die in der Lage waren, entweder durch ihre Defensive durchzuschlagen, was ja schon beeindruckend war, oder aber die Punkte eben am Netz zu beenden. Und das war etwas, mit dem ihr beide Williams-Schwestern lange zusetzen konnten. Und daher ist dieser Sieg hier umso beeindruckender gewesen. Und da hätte es durchaus scheitern können. Und dann hätte man wieder auf den klassischen Clijsters-Sommer geschaut und hätte sagen können, ja, okay, sie gewinnt zwar die Vorbereitungsturniere, aber dann eben nicht das große Turnier, schafft sie hier aber. Und zeitgleich, hatte ich auch nochmal in den Recherchen gesehen, hat sie da dann eben schon ihren Rücktritt für Ende 2007 angekündigt. Sie war sich also schon bewusst gewesen, dass ihr Körper das nicht allzu lange auf dem Tempo durchhalten würde.
Es war allerdings ihr erster Grand-Slam-Sieg bei diesen US Open 2005. Sie hat im Halbfinale ein ähnliches dramatisches Match gegen Maria Sharapova in 3 Sätzen gewonnen. Und im Finale war es dann allerdings gegen Mary Pierce eher Zuckerschlecken. 6-3, 6-1 hat sie damals gewonnen und war dann wieder unter den Top 3 in der Weltrangliste. Und das war, es fühlte sich schon fast ein bisschen zu spät an, dieser erste Grand-Slam-Sieg, oder?
Ja, also zu spät dafür, dass sie dann eben eine Karriere hinlegen würde, à la Justine Henin oder Venus Williams. Das sind zwei Spielerinnen, denke ich, wo sie mit einigermaßen ähnlichem Talent gesegnet war. Gute Frage. War sie wahrscheinlich am Ende nicht. Sonst hätte sie vermutlich auch den Sprung zu den beiden hingeschafft. Aber die Distanz war nicht riesig groß zu den beiden. Aber der Unterschied war eben, dass sie erst so spät es geschafft hat, selber ihr erstes Grand Slam Turnier zu gewinnen.
2005 war es, wie gesagt, die US Open, die sie dann gewonnen hat. Sie hat dann ein weiteres Mal in Luxemburg gewonnen, damals auch im Finale gegen Annalena Grönefeld mit 6:2 und 6:4. Dann in Hasselt in ihrer Heimat hatte sie gewonnen, das Turnier gegen Francesca Schiavone bei den WTA Tour Championships. War die Luft dann ein ganz kleines bisschen raus, weil da ist sie dort in der Vorrunde ausgeschieden. Und dann kommen wir ins Jahr 2006. Das Jahr 2006 war von den Grand Slams her eigentlich sogar ganz ordentlich. Dreimal Halbfinale hat sie dort erreicht, sowohl bei den Australian Open als auch bei den French Open als auch in Wimbledon. Aber also du hast gerade gesagt, 2005 hatte sie schon den Rücktritt für 2007 angekündigt. Ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus, wo man sich denkt, ach, ist doch eh bald zu Ende? Ich frage mich das, weil sie hat dreimal das Halbfinale erreicht, aber vielleicht sagt man, sie hat nur dreimal das Halbfinale erreicht, weil sie bei den Australian Open musste sie aufgeben gegen Amélie Rosmaud. Bei den French Open hat sie im Halbfinale gegen Justine Henin verloren und im Wimbledon ist ja das Gleiche nochmal passiert gegen Justine Henin. Und wir haben über die Bilanz gesprochen, 13:12 hieß sie am Ende für Kim Clijsters und trotzdem hat man ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht hat sie da schon so das Karriereende so ein bisschen herbeigesehnt.
Na, es war eben auch das Jahr der Justine Henin. Es war eines der besten Damenjahre, was wir, glaube ich, je erlebt haben. Sie war unglaublich dominant. Sie hat dagegen eigentlich alle großen Konkurrentinnen immer gewonnen. Und ich denke, da konnte man dann eben auch den Unterschied zwischen den beiden sehen. Wenn es wirklich drauf ankam, dann konnte man normalerweise Justine Henin als die Siegerin tippen. Einfach weil sie noch ein bisschen variabler war, weil sie im Endeffekt auch einen größeren Killerinstinkt in den Matches am Anfang hatte, eine größere Waffen in ihrem Spiel hatte. Das hat sich nachher ein bisschen angeglichen in den späteren Jahren, aber ich denke, hier kann man vor allem sagen, es war das Jahr der Justine Henin und Kim Clijsters konnte ihre Jahre, sei es jetzt 2003 zum Beispiel oder auch davor, nicht ummünzen in mehrere Grand-Slam-Turniere, sondern eben nur darin, dann eins gewonnen zu haben und dann eben bei den großen Turnieren gegen die ganz großen Namen ausgeschieden zu sein. Und Justine Henin hat da eben eins der besseren Jahre, das wir in diesem Jahrhundert gesehen haben, hingelegt für eine Tennisspielerin.
2006 war also dann am Ende im Halbfinale Schluss gegen Amélie Mauresmaud und dann 2007 ist sie zu den Australian Open angereist. Eigentlich wollte sie ja noch das ganze Jahr spielen, 2007, oder? Weil sie hat in Miami...
Ja, das war die Ankündigung quasi zum Jahresende dann in, ich glaube, es wäre ein belgisches Turnier gewesen, zurückzutreten.
Ja. 2007 hat sie dann die Australian Open noch mitgespielt, hat dort das Halbfinale erreicht, dort gegen Maria Sharapova verloren, dann hat sie in Antwerpen gespielt und dann noch in Miami. Und in Miami hat sie in der dritten Runde gegen Li Na verloren mit 6:4, 4:6 und 2:6. Und dort hat sie danach dann gesagt, das war's. Sie hat es in Warschau nochmal probiert in einem Spiel, hat da dort gegen Julia Wakulenko verloren. Ja, und dann war sie nicht mehr gesehen. Das war.
Ja, sie hat dann auch ziemlich schnell nach dem Match gegen Wakulenko gesagt, das war's. Es hat keinen Sinn mehr, weil sie dann eben auch immer wieder neue Verletzungen hatte. Und dann kam der Rücktritt. Er war dann nicht mehr so überraschend, weil er eben schon länger angekündigt worden war. Aber es war ja ein erstaunliches Jahr, weil dann eben auch Justine Henin zwischendrin zurückgetreten war.
Es war ein großer Schlag für das belgische Tennis, vor allen Dingen, weil Justine Henin und Kim Clijsters beide noch nicht alt waren. Zu diesem Zeitpunkt
Entschuldigung, ganz kurz Quatsch erzählt. Sie ist jetzt 2008 zurückgetreten.
Auf jeden Fall waren es trotzdem zwei schwierige Jahre. 2007 ist Kim Clijsters mit 24 Jahren nur zurückgetreten. Und erst im August 2009, beziehungsweise kurz vorher, kamen so die Nachrichten auf, vielleicht gibt es da ja wieder ein Comeback. Es war der Sommer 2009, wo Kim Clijsters erstmal schon Mutter geworden war, also sie ist Mutter geworden in den zwei Jahren, und zweitens dann irgendwann gesagt hat, ach, ich versuch's einfach nochmal, die Verletzungen scheinen auskuriert zu sein und ich habe jetzt nochmal Biss und ich möchte dann, vielleicht möchte sie dann auch nochmal, dass ihre Tochter sie spielen sieht. Auf jeden Fall 2009 kündigt sie ihre Rückkehr an. Zu den US Open wollte sie zurückkehren. Sie ist auf die Tour zurückgekehrt in Cincinnati, hat dort das Viertelfinale sofort erreicht, nachdem sie vorher, und das als Wildcard-Inhaberin ohne Ranking, ohne Matchpraxis bis dahin, Marion Bartoli besiegt hat, Patty Schnieder und Svetlana Kuznetsova und hat im Viertelfinale gegen die damals an 1 gesetzte und ein Nummer 1 der Weltrangliste Dinara Safina verloren hat. Dann ist sie nach Kanada gereist zum Canadian Open, hat dort nochmal Elena Baltacha und Viktoria Azarenka besiegt, bevor sie gegen Jelena Jankovic verloren hat. Und dann ist sie ohne Ranking zu den US Open gefahren und hat das Turnier gewonnen. Und das ist eine der größten Comeback-Stories, glaube ich, die das Tennis insgesamt zu bieten hat. Eine Frau, die 2 Jahre lang komplett weg vom Fenster war, die Mutter geworden war, die zurückgekommen ist, 2 Vorbereitungsturniere gespielt hat und dann die Australian Open, die US Open, Entschuldigung, im Sturm nimmt. Ist der Wahnsinn.
Ja, war so ein spannendes Jahr, weil sie damals diese Exhibition gespielt hat, zur Eröffnung des Center Courts in Wimbledon, wo sie gleich mit Tim Henman gegen Steffi Graf und Andre Agassi damals angetreten war. Und um die Zeit herum hat sie dann eben schon Andeutungen gemacht und es dann auch irgendwann bestätigt, dass sie eben zurückkommen würde. Da war noch schwer abzuschätzen, was würde es wirklich bedeuten. Sie war stets sehr populär gewesen. Das können wir hier vielleicht auch nochmal rausstreichen, dass sie eben eine der ganz populären Spielerin gewesen ist, weil sie so ein bisschen, diesen Ruf von das Mädchen von nebenan hatte, oder diejenige, mit der alle konnten. Und das war natürlich gerade der Kontrast hin zu Justine, ne, die als sehr verbissen galt, oder anderen Spielerinnen, die eben, nicht so locker oder charmant daherkamen wie sie. Nicht, dass die es hätten müssen, aber sie hat eben so ein bisschen von diesem Ruf profitiert und von daher die Euphorie war recht groß, aber es war schwer zu sagen, was es wirklich bedeuten würde. Und die beiden Vorbereitungsturniere waren durchaus ein Ausrufezeichen. Danach konnte man ihr schon zutrauen, einiges zu erreichen bei den US Open. Aber es war damals ja eben so, man musste 3 Turniere im Ranking haben, oder 3 Turniere gespielt haben, um überhaupt im Ranking aufzutauchen. Und deswegen ist sie da als ungerankte Spielerin ins Turnier hineingekommen und hat dann auch noch eine recht brutale Auslosung bekommen, daher war nicht ganz sicher, wie weit sie eben wirklich kommen würde. Hätte sein können, dass Bartoli sie schon besiegt oder spätestens an Venus Williams in der 4. Runde, wir haben über Matches gegen Venus Williams schon gesprochen, Nali, die eben damals schon auf dem Weg nach oben war, dann das schon so angesprochene berühmte Match gegen Serena Williams und dann selbst im Finale im 1. Satz hat sie relativ gewackelt. Das sieht jetzt mit 7-5, 6-3 recht klar aus, aber damals hat Caroline Wozniacki auch auf den 1. Satz aufgeschlagen. Also es war nicht so straight, wie es einem jetzt vorkommt aus der Perspektive 10 Jahre später, sondern das war ein hartes Stück Arbeit und eines, das sie mit Bravour bewältigt hat. Und da schließt sich dann ja eben auch der Kreis zu unseren beiden Erinnerungen, das Halbfinale gegen Serena Williams, wo Serena Williams die Punktstrafe bekam und dann eben diese Geschichte, wo sie nachher ihre Tochter mit auf den Court holt und die dann bei der Siegerehrung dabei ist.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Trotzdem bleibt dieses Halbfinale gegen Serena Williams, was eines der bemerkenswertesten Spiele dieses Jahrtausends bislang war. Wir müssen es einfach so sagen. Serena Williams hatte sich damals von einem Fußfehler rausbringen lassen, hatte dann die Linienrichterin beleidigt, die ist dann Richtung Schiedsrichterstuhl gegangen. Schiedsrichter hat dann die Verwarnung bzw. den Punktabzug abgesprochen. Das war kurz vor dem Matchball und das wäre der Matchball gewesen. Und der Matchball war der Punktabzug für Serena Williams. Und Serena Williams hat das Match damals verloren. Und ich weiß noch, wie Kim Clijsters auf der anderen Seite stand und überhaupt nicht wusste, was passiert. Ich meine, sie hat es hingenommen und sie hat es natürlich mitgenommen, aber das in ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach Comeback, die Schlagzeilen waren eh schon groß genug, dieses Match hat dann noch für größere Wellen gesorgt.
Absolut, war eine der ganz großen Tennis-Geschichten, die wir gesehen haben, auch um die Karriere von Serena Williams herum. Serena Williams US Open waren natürlich noch ein paar andere Ausraster dabei, aber das hier war eben einer, der dann sogar die Linienrichterin berühmt gemacht hat, als wir diesem Jahr in London zusammen bei den World Tour Finals waren, da hast du sie mir noch gezeigt. Da stand sie bei einem der Matches hinten als Linienrichterin. Also sie hat es geschafft, eine Linienrichterin berühmt zu machen. Und Kim Clijsters war diejenige, die das Turnier dann gewonnen hat.
Und ein Grand-Slam-Sieg bringt dich mal ganz locker bummelig unter die Top 20 zurück. Weil dann ist sie nach Luxemburg gereist, hat dort in der 2. Runde zwar verloren gegen Patty Schnieder, aber war zu dem Zeitpunkt schon wieder unter den Top 20 und konnte ganz normal ihr Jahr quasi fortsetzen. Und 2010 fühlte sich schon fast wieder so an, als wäre nie was anderes gewesen, als hätte sie nie diese Pause gehabt, weil sie gehörte dann wieder zum Inventar. Sie hat zwar bei den Australian Open in Anführungsstrichen enttäuscht, weil sie sehr klar gegen Nadia Petrova ausgeschieden war in der dritten Runde. Aber danach
eines der bizarrsten Matches, an das ich mich überhaupt erinnern kann.
Weil bitte erzähl.
Klar, dass eben auf Augenhöhe mindestens mit Petrova da reinging. Petrova war die, die immer enttäuscht hat. Und hat Petrova sie komplett abgeschossen. Alle gingen damals davon aus, Petrova kann das gewinnen. Und hat dann, glaube ich, ganz bitter in der nächsten Runde noch gegen Serena Williams verloren.
6:0, 6:1 hieß es damals für Nadia Petrova gegen Kim Clijsters. Ein wirklich bizarres Ergebnis. Dafür hat Clijsters dann allerdings das Turnier in Miami gewonnen. Gegen Petra Kvitova in der ersten Runde, gegen die völlig junge und unbekannte Petra Kvitova damals in der ersten Runde, gegen Viktoria Azarenka im Achtelfinale, gegen Sam Stosur, gegen Justina Nair im Halbfinale, wo sie ein sehr, sehr enges Match hatte, als sie 7:6 im dritten Satz, 8:6 der Tiebreak dann gewonnen hat gegen die damalige Wildcard-Inhaberin von Justina Nair, die nach ihrem Rücktritt 2008, 2010 dann zurückgekommen war. Und dann gegen Venus Williams hat sie im Finale nichts anbrennen lassen, 6:2, 6:1. Wimbledon wollte dann auch noch nicht so richtig gelingen, da ist da das Viertelfinale rausgesprungen, da hat sie gegen Vera Svonareva verloren. Der Sommer auf Hartplatz gehörte dann aber wieder ihr. Finale in Cincinnati gegen Maria Sharapova gewonnen, dann Montreal das Viertelfinale erreicht, wieder gegen Svonareva verloren, aber dann wieder die US Open. Und dort hat sie dann wieder einen Weg hingelegt, wo man sagen muss, ja, das passt schon. Gegen Petra Kvitova in der dritten Runde, gegen Anna Ivanovic im Achtelfinale, gegen Sam Stosur, gegen Venus Williams und dann im Finale gegen Vera Svonareva. Vera Svonareva, die später dann auch nochmal ein Comeback gegeben hat. Venus Williams allerdings das Halbfinale, auch das bleibt sehr stark in Erinnerung, weil auch das war ein unglaublich enges Spiel gegen Venus Williams. Da hat sie immer die ganz engen Spiele gehabt.
Ja, und das war natürlich der entscheidende Punkt, um diese US Open zu gewinnen. Und Kim Clijsters hat danach ja auch noch relativ offen darüber gesprochen, wie enttäuscht sie eben gewesen war, wie ihre Wimbledon-Niederlage. Es war das Turnier, was sie unbedingt gewinnen wollte. Und hier hatte sie eine ziemlich goldene Chance. Damals war sie im Viertelfinale ziemlich klar besser am Anfang des Matches gegen Vera Svonareva. Ist dann aber eben noch ausgeschieden und Svonareva war eine, mit der sie sich insgesamt sehr schwer getan hat, bis eben hier auf das US Open Finale, wo sie wirklich abgeschossen hat. Und da hat sie dann eben wirklich offen gesagt, hey, das war die ich besiegen wollte. Aber der Grundstein war das Halbfinale gegen Venus Williams, war damals auf hohem Niveau. Serena Williams hatte ausgesetzt. Das war diese berühmte Geschichte, wo sie die Fußverletzung hatte und dann nachher noch eine Embolie hinterher. Da war Serena Williams nicht dabei und Venus Williams und Kim Clijsters gingen schon als die Co-Favoritinnen hier ins Turnier hinein und am Ende eben in einem ganz, ganz engen Halbfinale hat es dann Kim Clijsters für sich entschieden und dann Revanche genommen an Svonareva im Finale.
2010 hat sie dann auch noch die Tour Championships gewonnen und dann 2011 die Tour Championships 2010 gewonnen und 2011 ist sie dann auch als Favoritin dann wieder zu den Australian Open gekommen und auch diese Australian Open hat sie gewonnen. Damals im Finale gegen Nali. Wir haben das Match gegen Nali, nein, wir hatten gegen Azarenka. Nali gegen Azarenka hatten wir bei unseren Top-Matches aus diesem Jahrzehnt in unserem Adventskalender auf Chip and Charge. Aber sie hat vorher unglaublich viele gute Spielerinnen besiegt. Erst die Nara Safina, die damals schon so ein bisschen zurückgefallen war in der Weltrangliste. Dann Carla Suarez Navarro, die jetzt zurücktreten wird nach dem Jahr 2020. Alice Cornet, Ekaterina Makarova, Agnieszka Radwanska, Vera Svonareva wieder im Halbfinale und Nali im Finale. Auch dort hat sie sich durchsetzen können und dieses Turnier gewinnen können. Damals hatte man so eine Selbstverständlichkeit dann auch bei ihr auf dem Hartplatz entdeckt. Du hast es gesagt, sie gehörte wahrscheinlich zu den besten Hartplatzspielerinnen der letzten 20, 25 Jahre. Diese Selbstverständlichkeit hat sie allerdings erst spät in ihrer Karriere dann gehabt.
Ja, da ist natürlich auch der Unterschied, wenn wir jetzt eben hier auf die Liste drauf gucken, und das müssen wir dann auch sagen, das war nicht das Kaliber, was sie hier dann in den späten Runden schlagen musste, wie dann zu Anfang der Nullerjahre, wo sie dann eben in solchen Situationen auf Venus oder eine bessere Venus noch getroffen ist, oder Justine oder Serena oder Davenport oder Capriati. Eben, Damen-Tennis, auch schon damals tiefer besetzt und heute sowieso, als es zu Anfang der Nullerjahre der Fall war. Aber hier hat sie dann schon so ein bisschen abgeräumt gegen die, ich glaube, da kann man es auch sagen, gegen die zweite Reihe. Safina wirklich komplett außer Form gewesen. Und das war ja auch 0-0 damals. Suarez Navarro auf dem Weg nach oben, aber schon eine gute Hardcourt-Spielerin. Cornet schon auf dem Weg nach unten, bevor sie dann wieder die Kurve nach oben bekam. Die war ja schon fast in der Top 10 gewesen, Ende der Nullerjahre. Makarova, eine, die wir immer wieder gesehen haben bei Grand Slam Turnieren. Radwanska, die wahrscheinlich liebend gern die Karriere von Kleisters gehabt hätte. Zvonareva, die damals wirklich eine der besten Spielerinnen überhaupt auf der Tour war. Und dann Ali, der wir uns ja auch gewidmet haben. Also ich würde sagen, sie ist offensiver in ihrer Spielweise geworden. Das waren ja dann auch die Jahre zusammen mit Wim Fissett, der sie schon mitgeprägt hat. Aber vor allem sind die Gegnerinnen auch nicht mehr ganz auf dem Level gewesen, wie dann zu Anfang der Nullerjahre.
2011 gingen aber schon wieder die Verletzungsprobleme dann los. Sie hat zwar noch in den Wales gespielt, dort hat sie gegen Marion Bartoli verloren, musste dort dann allerdings auch schon aufgeben, hat dann Miami gespielt, hat dort im Viertelfinale gegen Victoria Azarenka verloren. Und die größte Niederlage, beziehungsweise die bitterste Niederlage, die kam wohl in der zweiten Runde in Roland Garros 2011. Damals verlor sie gegen Arantxa Rus, die auch heute noch aktiv ist, mit 6:3, 5:7 und 1:6. Dann hat sie es zwar noch in Zertogenbosch probiert, war dann allerdings auch schon verletzt, konnte Wimbledon nicht spielen, konnte dann in Toronto eine Runde bestreiten, musste dort allerdings gegen Ji Zheng aufgeben, konnte dann die US Open nicht antreten und musste den Rest des Jahres wieder verletzt ausfallen. Und da hatte man schon gedacht, oh, vielleicht geht diese große Karriere ein zweites Mal zu Ende.
Ja, sie wird in Erinnerung bleiben, weil sie nochmal auf die Nummer 1 gekommen ist, weil sie die Australian Open gewonnen hat, aber danach ist nicht mehr viel zusammengelaufen. Und sie hatte da schon angedeutet, dass sie wieder zurücktreten würde in dem Moment, wo ihre Tochter in die Schule kommen würde, dass sie dann nicht weiterreisen würde. Da war schon abzusehen, dass es vermutlich 2012 sein würde und dass sie es da dann vor allem nochmal bei den Olympischen Spielen probieren würde. Aber die Verletzungen haben wieder übernommen. Und wenn wir dann eben auch auf die Karriere schauen von Kim Kleisters, dann spielen die Verletzungen eine enorm große Rolle. Und sie ist gesegnet mit diesem athletischen Körper, der sie auch so schnell nach oben gebracht hat, weil sie eben schon so jung, so athletisch war. Aber sie ist eine, die sich dann auch unglaublich schwer getan hat, die ganzen Verletzungsprobleme zu überwinden. Und wenn wir jetzt einen Vergleich zu heute finden wollen, wissen nicht genau, wann ihr das jetzt hört. Vielleicht hört ihr das ja jetzt irgendwann 2020, 21, 22. Ich glaube, ein Vergleich, den man Ende 2019 ziehen kann, ist schon der zu Bianca Andreescu. Leicht unterschiedliche Spielerinnen, aber beide extrem gesegnet in ihrer Athletik. Beide variable Spielerinnen. Andreescu vielleicht ein bisschen stärker in manchen Bereichen als die junge Kim Kleisters war, aber beide eben so sehr mit Verletzungen zu kämpfen.
2012 kamen sie dann aber nochmal zurück, hat in Brisbane das Halbfinale erreicht und bei den Australian Open auch das Halbfinale erreicht. Dort verlor sie dann in einem spektakulären Match gegen Victoria Azarenka. Victoria Azarenka, die damals so ein bisschen die beste Spielerin dann auch war, die es auf dieser Welt gab. Sie war da zu dem Zeitpunkt noch nicht die Nummer 1 der Weltrangliste, nur die Nummer 3. Aber sie wurde es dann ja, hat dann zweimal die Australian Open gewonnen und war so ein bisschen ja die beste Hartplatzspielerin neben Kim Kleisters damals. Und für Kim Kleisters ging es eigentlich nur noch darum, sich von Turnier zu schleppen. Sie hat Miami dann nochmal gespielt, hat dort in der dritten Runde gegen Janina Wickmeyer verloren. Zertogenbosch als Vorbereitung auf Wimbledon konnte sie nicht zum Halbfinale gegen Ursula Radwanska antreten. Und in Wimbledon ist sie im Achtelfinale damals gegen eine entfesselt aufspielende Angelique Kerber mit 1:6, 1:6 ausgeschieden, wo man damals schon gesehen hat, dass Angelique Kerber und Rasen, dass das zusammenpassen könnte.
Ja, sie komplett abgeschossen worden. Und es war ein Match, wo vorher so ein bisschen die Frage war, oder wo die Anne war, boah, das könnte ganz eng sein. Kerber eben, die ja ein Jahr vorher ihr erstes Grand Slam Halbfinale erreicht hatte und die als, ja, sich erstaunlich konstant herausstellte, weil aber noch nicht klar war, wie gut sie auf dem Rasen war und dann eben Kim Kleisters in ihren allerletzten Zügen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Match Kleisters dann wirklich auch klar gemacht hat, dass es Zeit ist, ihre zweite Karriere zu beenden und sie hat dann ja auch nur noch zwei Turniere gespielt.
Sie hat die Olympischen Spiele noch mitgespielt, dort hat sie das Viertelfinale erreicht, hat gegen Maria Sharapova verloren und dann hat sie in der zweiten Runde bei den US Open gegen Laura Robson verloren in zwei Tiebreaks. Das war ihr letztes Match auf dieser Tour. In der ersten Runde hatte sie gegen Victoria Duval gewonnen. Victoria Duval, auch eine Spielerin, die sehr von Verletzungen geplagt war in den letzten Jahren. Das war ihr letztes Turnier. Und warum haben wir Kim Kleisters mit reingenommen? Weil sie Ende des Jahres, so im September oder Oktober, gesagt hat, ich will es noch ein drittes Mal versuchen. Ich möchte nochmal fit werden und ich möchte nochmal schauen, ob ich nicht ein Niveau erreichen kann, wo ich bei den großen Turnieren mitspielen kann. Sie wollte eigentlich schon in Australien dabei sein. Jetzt hat sie eine Verletzung zurückgeworfen und sie hat gesagt, im Januar wird sie noch nicht spielen können. Zweifel sind erlaubt, ob sie wird antreten können, beziehungsweise ob sie ihr Comeback geben wird. Aber das war damals schon ein Paukenschlag, als diese Nachricht kam.
war es, auch weil sie im ersten Moment relativ vermessen schien, einfach weil Kleisters jetzt schon so lange vom Profitennis entfernt ist, weil sie älter geworden ist, weil die Dichte im Damentennis groß ist. Und das waren ja auch so ein bisschen die Reaktionen, so wow, okay, mutet sie sich da nicht ein bisschen zu viel zu. Aber Kleisters hat dem dann ja auch ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, indem sie dann ziemlich schnell den Vergleich gezogen hat zu anderen Menschen, die in diesem Alter dann versuchen, zum Beispiel ihren Marathon zu laufen. Das wäre fast so ein bisschen Klischee, Ende 30 bis Mitte 40 muss man unbedingt mal diesen Marathon laufen. Und sie hat gesagt, für sie war es eine Gelegenheit, nochmal anzufangen zu trainieren, ihren persönlichen Marathon zu laufen, auch vielleicht ein bisschen aus dem Haus rauszukommen. Sie hat ja mittlerweile 3 Kinder, die alle schulpflichtig sind. Und sie hat dann gesagt, sie würde sehr bewusst ihre Turniere auswählen. Und vielleicht, wenn ihr das hört, habt ihr schon eine Ahnung, wo sie als allererstes antreten wird, ob sie wirklich ihr Comeback gegeben wird. Es wäre eine, ja, fast Sensation, wenn sie nochmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde. Aber wenn es ihr am Ende wirklich nur um den Prozess geht, dann kann ich mir vorstellen, wird sie da schon Spaß dran haben.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Und es ist ja nichts Verbotenes. Von daher, sie darf gerne zurückkommen. Und sie war eine absolut spektakuläre Spielerin auf der Tour. Und ich habe sie immer sehr, sehr gern gesehen. Und wenn man mich fragen würde, warst du Team Kleisters oder Team Anna? Ich hätte immer gesagt Team Kleisters.
Interessant. Ich hätte eher Team Anna gesagt. Kleisters natürlich wirklich, ja, so die nette Kim. Aber ich fand Anna auch durchaus wegen ihrer Kontroversen einfach die spannendere Spielerin, die spannendere Person. Jetzt ist es so, dass Anna schon jahrelang aus dem Rampenlicht verschwunden ist, während uns Kleisters, bis aufs französische Fernsehen, wo sie eben während der French Open dabei ist, aber Kim Kleisters ist ja viel mehr auch präsent geblieben. Wir haben viel mehr eine Ahnung, wer sie ist als Person. Also jetzt so aus der Perspektive zurück ist Kleisters wahrscheinlich die spannendere Spielerin gewesen, einfach weil wir mehr wissen. Aber damals war Anna schon diejenige, die ich spannender fand als Spielerin und Persönlichkeit.
Und ein Video von Kim Kleisters ist noch viral gegangen vor ein paar Jahren in Wimbledon, als sie einen Zuschauer auf den Platz geholt hat bei einem Legendendoppel und ihm einen Rock angezogen hat. Und der sollte dann ein bisschen spielen, weil er vorher gemeckert hatte über sie und Conchita Martinez. Das ist dann auch noch geblieben. Das war unser letzter Rückblick auf eine Spielerin, auf einen Spieler. Wir haben euch hoffentlich damit so ein bisschen die Wartezeit auf die neue Saison verkürzt. Nächste Woche geht es wieder los mit dem ATP Cup. Und dann werden wir dann auch wieder berichten über den ATP Cup auf Twitter beziehungsweise auf Facebook. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt uns gerne auch, sollen wir in der nächsten Ruhepause, die dieses Tennis hat, also zum Beispiel vor Indian Wells beziehungsweise vor Miami, mal eine andere Spielerin, einen anderen Spieler noch porträtieren, den es gegeben hat, der vielleicht oder die vielleicht dann auch so ein bisschen das Tennis mit geprägt hat, dann sagt uns das. Und ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, über Bewertungen, Rezensionen. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir melden uns im neuen Jahr wieder mit einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.